Zurück aus Ungarn, gerade rechtzeitig zur Aufzeichnung von Kreisab Episode 23. Herzlich willkommen zu Handball auf Sportradio 360. Ich bitte meine Stimme zu entschuldigen, aber es war eine relativ lange Fahrt und ein, zwei Getränke gab es unterwegs auch. Das müssen wir ehrlich gesagt zugeben. Wir sind wieder in den Viktor Szilagyi Außenstudios, die eigentlich Szilagyi Viktor Außenstudios heißen müssten, aber hört sich bescheiden an. Von daher nehmen wir einfach die eingeösterreichischste Variante und alles was wunderbar. Wir sprechen heute über jede Menge und das tun wir wie gehabt mit Christian Stein von Handballwort. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Den Klassiker lange nicht mehr gesehen, sparen wir uns an dieser Stelle mal und begrüßen lieber noch unseren zweiten Gast in der Runde. Wir haben heute mal wieder eine Dame mit dabei, die auch in Budapest beim Champions League Final Four unterwegs war und sonst für den Flensburg Avis schreibt und auch als Young Reporter der EHF mit dabei ist, Theresa Glöde. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, was sind heute unsere Themen? Klar, es geht natürlich um das Final Four der Frauen, das in Budapest am Wochenende stattgefunden hat. Wir haben Eindrücke mitgebracht, wir haben natürlich auch ein paar O-Töne mit den Beteiligten und sprechen auch über ein paar andere aktuelle Dinge, denn in der Handball-Bundesliga der Männer geht es von Woche zu Woche dramatischer zu. Dann schauen wir kurz, was im Abstiegskampf los ist. Wir gucken in die zweite Liga und es gibt jetzt auch ein Quiz mit Auflösung dann jeweils in der nächsten Sendung. Also, legen wir mal los. MVM EHF Final Four, so hieß es ja offiziell, Theresa. Wie hat es dir denn insgesamt gefallen?
Oh, ich würde sagen, meine Stimme ist nämlich auch ein bisschen heiser, weil ich sie im Finale verloren habe. Es war für mich definitiv das aufregendste Erlebnis, was ich bisher miterleben durfte.
Christian, war es für dich ähnlich aufregend oder hast du schon mal was Besseres mitgemacht?
Ja, also ich habe natürlich die Männer-Final Fours in Köln alle mit besucht, auch schon das ein oder andere Großturnier selber mit begleitet von der Berichterstattung. Also von daher, es war eine gelungene Premierenveranstaltung für den Frauenhandball, denke ich mal, eine ganz gute Sache. Aber natürlich, in der Halle vor 20.000 Leuten zu spielen oder so, das ist schon nochmal eine Stufe größer.
Ja, Theresa, jetzt hat Christian gerade gesagt, geht noch eine Stufe größer, aber trotzdem, ich muss sagen, gerade im Finale war die Stimmung dann natürlich auf dem Höhepunkt, weil auch Gjör als quasi Gastgeber das Ding auch gewonnen hat. Hattest du aber trotzdem den Eindruck, dass gerade in den Spielen, wo Gjör jetzt nicht damit dabei war, ein bisschen, ich will nicht sagen tote Hose in der Halle war, aber noch ein bisschen, ja, Stimmung fehlte?
Das würde ich auf jeden Fall nicht behaupten. Beziehungsweise im ersten Semifinale Gjör gegen den FC Midtjylland. Da war vielleicht ein bisschen die Stimmung noch im Anfangsstadion. FC Midtjylland hat allein nur 75 Fans mitgebracht. Aber wenn man dann das zweite Semifinale anschaut, also Buduknost gegen Vardar Skopje, da würde ich sagen, da war die Stimmung eigentlich also am meisten am Kochen. Vor allem wegen dem Vorfall Knežević, also wer das mitbekommen hat, sie hat Anita Goebbels ja eine Kopfnuss verpasst, also nicht jetzt am Final Four, aber zuvor. Und die Fans von Gjör waren eben auf der Seite von Skopje und da war die Stimmung wirklich am Kochen.
Ja, Christian, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch ganz gut, wenn da mal ein bisschen Hitze in die Halle kommt. In der Begegnung Vardar gegen Buduknost ist das ja der Fall gewesen durch den Vorfall, den Theresa gerade auch geschildert hat. Das hat doch dann schon auch ein bisschen mehr Spaß gemacht, fand ich.
Ja, also ich sag mal, in Deutschland ist es natürlich unüblich, eine Mannschaft ohne jedweden Grund auszupfeifen. Also die Gjör-Fans haben ja auch den FC Midtjylland leicht ausgepfiffen. Beim Spiel von Buduknost war das natürlich nochmal eine Stufe stärker, weil es da den entsprechenden Vorfall gab mit Knežević, der natürlich auch in den Medien entsprechende Wellen geschlagen hat. Und wo man natürlich sich auch schon gefragt hat, ist die Strafe mit zwei Spielen Sperre insgesamt zu gering gewesen, aber gut, es ist, wie es ist und der Stimmung an sich war es mit Sicherheit am ersten Tag nicht abträglich, also es war richtig was los in diesem zweiten Halbfinale und beinahe hätte diese Stimmung vielleicht sogar dazu geführt, dass Buduknost nicht das Finale erreicht hätte.
Ja, das stimmt wohl, denn als dann das Spiel zu kippen drohte aus Sicht von Buduknost und das Spiel dann auch ja in die Verlängerung ging, da haben die Fans ihren Teil da auf jeden Fall zu beigetragen. Ich will nochmal kurz Theresa fragen zu dem Fall Knežević. Fandest du zwei Spiele Sperre auch einen Tacken zu wenig für das, was sie da gemacht hat? Das war ja schon nicht irgendwas, was es alltäglich so im Handball gibt, ja?
Da muss ich definitiv zustimmen. Ehrlich gesagt hatte ich den Fall aus der ungarischen Presse mitbekommen und definitiv falsch übersetzt, denn ich war sehr überrascht, dass sie auf dem Spielfeld stand. Und deswegen definitiv zwei Spiele Sperre zu wenig, ja.
Gut, vielleicht, oder beziehungsweise erstmal hoffen wir, dass sowas natürlich nicht mehr vorkommt, aber vielleicht beim nächsten Mal überlegt sich die EHF dann, die Sperre nicht so lange zu machen, dass sie im Finale wieder mit dabei sein kann, denn ich glaube, das wäre eine Strafe gewesen. Da hätte sie sich dann beim nächsten Mal zweimal überlegt, ob sie das macht oder nicht. Aber gut, wir sind ja positiv und optimistisch. Das ist das letzte Mal gewesen. Ist
ja, da muss ich doch sagen, bei der EHF-Abschlusspressekonferenz hat Jean Briot auch gesagt, die EHF ist selber nicht unbedingt glücklich mit diesem Urteil gewesen, aber dadurch, dass man jetzt diesen unabhängigen Gerichtshof eingeführt hat, ist man natürlich an dieses Urteil von diesem Gerichtshof gebunden gewesen und muss es halt akzeptieren. Also ich glaube, der EHF war selber nicht ganz so recht, dass dieses Urteil in dieser Milde unbedingt gefällt wurde.
Das muss man auch dazu sagen, Milena Knežević hat sowieso im Finale auch nicht den Unterschied ausgemacht. Also ist es mehr oder weniger egal, gucken wir mal. Trotzdem ist natürlich kein gutes Zeichen in Richtung irgendwelcher potenzieller anderer Straftäter im Handballsport. Ja, sprechen wir noch ein bisschen über die Halbfinals. Im ersten Halbfinale war es ja so, dass Gyor sehr, sehr lange gebraucht hat, um in Schwung zu kommen und Midtjylland das gerade in der zweiten Halbzeit dann nochmal richtig gut gemacht hat. Theresa, warst du überrascht, dass Gyor sich so schwer getan hat? Denn die waren ja schon haushoher Favorit.
Ich glaube, sie haben FC Midtjylland gar nicht so als die Konkurrenz gesehen und wollten sich die Energie fürs Finale aufbewahren, weil ich glaube tatsächlich, dass auch wenn sie es immer wieder beneint haben, nein, wir sind zwar Favorit, aber es ist hier alles kein Kinderspiel. Ich glaube schon, dass sie damit gerechnet haben, dass sie gegen Budućnost einiges tun müssen und gegen sie auch auf jeden Fall im Finale stehen werden.
Wie waren denn die Redaktionen der dänischen Spielerinnen nach der Partie? Waren die dann enttäuscht, weil sie so nah dran waren oder waren sie im Prinzip ja nicht damit zufrieden, dass sie nur mit 3 verloren haben, aber schon verhältnismäßig positiv, was das Ergebnis angeht? Ich glaube, denn wenn man im Vorfeld gesagt hätte, wir verlieren nur mit 3 gegen Gyor, hätten die gesagt, oh, das war aber ganz gut.
Meine Aufgabe lag ja darin, die Spielerin direkt nach dem Spiel zu interviewen. Und allgemein war die Dänen tatsächlich ziemlich enttäuscht, also sowohl nach dem Halbfinale als auch sowieso im Finale. Und vor allem lag es daran, dass sie der Meinung waren, sie haben überhaupt nicht gezeigt, wem Teamgeist steckt, weil vor allem im Spiel gegen Gyor konnte man sehen, dass alles über die Mitte, zum Beispiel Nike Groth ging, die beiden Außen wurden gar nicht mit einbezogen und Helle Thomsens Gesichtsausdruck war rot, knallrot und ja, also der Teamgeist war nicht wirklich vorhanden, würde ich jetzt mal analysieren. Und die Schnelligkeit der Dänen, wo war die? Also das habe ich mich die ganze Zeit gefragt und ja, ich würde sagen, Gyor war definitiv technisch überlegen und das hat dann eben zum Sieg geführt.
Bevor Christian da jetzt nochmal drauf eingeht, würde ich an der Stelle gerne mal einen O-Ton abspielen, denn darüber haben wir auch mit Sabine England gesprochen, der deutschen Torhüterin von Midtjylland. Hören wir mal kurz rein.
Gestern sind wir extrem schlecht ins Spiel gekommen. Die Abwehr stand am Anfang nicht. Ich denke, in der zweiten Halbzeit konnten wir gut mithalten mit dir, aber dann war es leider schon zu spät. Und heute stand die Abwehr und tolle Leistung von mir selber war auch eine Katastrophe heute. Und so kann man gegen Bader einfach nicht gewinnen.
Ja, Christian, komplett unzufrieden, die Gute. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Ja, also wer Sabine natürlich kennt, der weiß, dass sie grundsätzlich hohe Ansprüche an sich selbst auch hat. Und ja, in der ersten Halbzeit, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel von Line Jørgensen die Stärke eher im defensiven Bereich liegt, ja, da hat man nichts von gesehen im ersten Halbfinale. Duda Amorim konnte da schalten und walten, wie sie wollte. Und da muss man einfach sagen, da hat der FCM gar nicht irgendwie stattgefunden in diesen ersten 30 Minuten. Die Führung von Gyor sah dann dementsprechend zwischenzeitlich schon mit 6 Toren sehr komfortabel aus. Und in der zweiten Halbzeit, klar, kamen sie zurecht, haben vielleicht die richtigen Stellschrauben gefunden auf der eigenen Seite. Auf der anderen Seite hat Gyor auch schon ein bisschen das Tempo rausgenommen, die Leistungsträger ein bisschen geschont zwischenzeitlich. Und der Finaleinzug geriet aber letztendlich ja nie in Gefahr für die Ungarin.
Das stimmt. Im Endeffekt hat Midtjylland alles versucht, aber man hatte nie den Eindruck, dass sie das Spiel komplett drehen könnten. Das wäre ja beinahe im zweiten Halbfinale passiert, wo Vardar gegen Budućnost gespielt hat und eigentlich relativ lange unglaubliche Probleme hatte, vor allem Tore zu erzielen. Ich glaube, die erste Halbzeit 11-6 ausgegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn man das da mal hochrechnet, wären es 12 Tore gewesen.
Ja, es war 10-5 und dann eine Viertelstunde lang gar kein Treffer mehr.
Ja.
Bis dann das 11-6 kam letztendlich.
Genau, so war's. Trotzdem, wenn man das da mal hochrechnet, dass sie im Endeffekt in die Verlängerung gekommen sind, ist schon sehr überraschend gewesen. da haben wir eben schon kurz angerissen, dass es ein bisschen an der Stimmung auch lag. Theresa, hast du manchmal auch von draußen den Eindruck gehabt, die können einfach gar nicht besser und die laufen jedes Mal da so vor eine Wand und wissen gar nicht, was sie machen sollen? Also für mich kam es zumindest so rüber, dass sie alle sehr, sehr frustriert wirkten.
Also ich würde sogar sagen, das war klar, die Stimmung hat einiges dazu beigetragen, aber im Finale saß ich hinter der Mannschaft in Budućnost und wer die Mädels mal live gesehen hat, da kann eine Mannschaft wie WADA nicht gegen ankommen. War das ähnlich wie FC Midtjylland, die spielen auf Teamgeist, die haben eher zählichere Spielerinnen und Budućnost, die Spielerinnen, das ist eine Wand, das ist schwer dagegen anzukommen mit Klara Woltering als Torhüterin. Definitiv, die Stimmung hat einiges getan, aber eigentlich war es klar, dass Budućnost gewinnt.
Hättest du das auch gesagt vorher, Christian, dass Budućnost klar gewinnen müsste und dann wird's nochmal so eng? Also das war aus meiner Sicht im Prinzip ja vorher, würde ich sagen, eine klare Sache, aber ich hätte erwartet, dass Budućnost da auch mit 6-7 gewinnt.
Ja, Budućnost war schon in der Favoritenrolle. Die erste Halbzeit, da deutete ja auch vieles letztendlich darauf hin, dass das so eine klare Sache werden würde. Bis zum 10-5 hat da Budućnost eigentlich wie aus einem Guss gespielt und gezeigt, was möglich ist. Dann haben sie irgendwie schon in der ersten Halbzeit den Faden verloren. Es blieb ja fast die Viertelstunde lang beim Spielstand von 10-5. Und dann in der zweiten Halbzeit, ja, hat WADA schnell verkürzt. Und dann kam natürlich diese Stimmung von den Rängen, die es dann dem Team nochmal bedeutend schwerer gemacht hat. Budućnost ist eine Mannschaft, die über eine sehr körperliche Deckung kommt, deren Taktik letztendlich darauf beruht, mindestens 20 oder 25 progressivwürdige Fouls zu begehen und dann darauf zu hoffen, dass man mit 18 Zeitstrafen auskommt oder so. Und ja, man muss natürlich sagen, bei WADA waren gerade die beiden ehemaligen Welthandballerinnen oder die aktuelle Welthandballerin Andrea Lekic und die ehemalige Alison Pinault weit von ihrer Bestform entfernt an diesem Tag.
Das kann man wohl so sagen. Andrea Lekic hat das Wort pissed off in den Mund genommen, hinterher in der Mixzone. Die war wirklich unzufrieden, was die Leistung ihrer Mannschaft angeht. Vor allem am ersten Tag, am zweiten haben sie ja dann gewonnen. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause, sprechen dann gleich, wenn wir zurück sind, über die Spiele am Finaltag, wo dann Gjör gegen Budućnost das Finale gewonnen hat. Und das kleine Finale gab es ja auch noch, WADA gegen Midtjylland. Also bis gleich. Wir sind zurück mit Handball und es stand ein tolles Event auf dem Programm am Wochenende in Budapest. Das Champions League Final Four, eine Premiere war es, das erste bei den Frauen, das jemals ausgetragen wurde. Und ich spreche nach wie vor mit Christian Stein von Handball World und mit Theresa Glöde, die unter anderem für den Flensburg Avis unterwegs ist und, ja, wie sie eben schon gesagt hat, am Spielfeldrand mit den Spielerinnen gesprochen hat, Interviews geführt hat, direkt nach Spielende. Sprechen wir mal über den Finaltag und das Spiel um Platz 3 war dagegen Midtjylland. Das war im Prinzip ja mehr oder weniger auch dann so eine Kopie des Spiels Gjör gegen Midtjylland, was es am ersten Tag gegeben hat. Midtjylland hat es versucht, so viel es ging, aber es hat dann am Ende nicht gereicht gegen eine körperlich überlegene Mannschaft. Kann man es so zusammenfassen, Theresa?
Nein, das würde ich nicht sagen, dass WADA überlegen ist. Ich würde die beiden Mannschaften sogar auf einem Level sehen. Und zwar, ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, beide Mannschaften und wir haben beide weibliche Trainerinnen setzen auf Teamgeist und vor allem kollektives Zusammenspiel durchgehend. Und ich habe mit Alison Pino zum Schluss gesprochen und ihr Kommentar war ganz einfach. Wir waren definitiv nicht davon überzeugt zu gewinnen. Wir sind hier reingegangen und wussten, dass wir viel dafür tun müssen. Aber wir waren schlussendlich das Team, was weniger müde war.
Oh, das überrascht mich jetzt aber schon, dass du das so komplett anders siehst. Denn ich finde, da ist schon etwas mehr körperliche Präsenz bei den Mazedonierinnen vorhanden, als das bei den Däninnen der Fall ist. Aber trotzdem, du hast jetzt gerade angesprochen, diese Geschichte, sie setzen mehr auf Teamgeist. Siehst du da einen Zusammenhang da drin, dass die weibliche Trainerinnen haben im Vergleich zu den beiden Finalistinnen, die ja Männertrainer haben?
Tatsächlich ja. Also ich habe ja alle Spiele verfolgt, sowohl direkt hinter den Coaches, direkt neben den Spielerinnen sozusagen, aber auch im Publikum, zwischen den Fans. Ich habe mich mit vielen Zuschauern und Journalisten unterhalten und schlussendlich waren es auch einfach Wettkämpfe von Trainerstrategien. Dragan Nacik und Ambrosch Martin, die haben Teams zusammengestellt, die vor allem aus individuellen, starken Spielerinnen bestehen, die vor allem wirklich Champions League-Erfahrung haben. Und sowohl Helle Thomsen von FC Midtjylland und Indira Kastratovic. Ja, ich würde sagen, da ist definitiv ein Zusammenhang. Man spricht ja immer von dieser Weiblichkeit, dass da keine Strenge vorhanden ist. Das würde ich definitiv bezweifeln. Aber Teamgeist schon. Also das ist vielleicht ein bisschen weiblicher, ja.
Ja, also gerade Skopje ist ja letztendlich eine zusammengekaufte Mannschaft in den letzten beiden Jahren. Der Anteil an mazedonischen Spielerinnen hat sich in meinen Augen ziemlich sehr in den Grenzen gehalten. Lekic, Radicevic und Djokic, die haben schon unter anderem bei Budućnost oder bei Győr gespielt. Also sind jetzt auch nicht die individuell schwächsten Spielerinnen, genauso wie Pino das auch ist letztendlich. Sie haben es aber nicht auf die Platte gebracht. Beim FC Midtjylland war es mir eigentlich eine Ein-Frau-Show von Nicke Groth. Also Teamgeist so wirklich oder die Leistung als Team, die habe ich da so ein bisschen nicht ganz so gesehen. Also das habe ich ein bisschen anders gesehen.
Da stimme ich definitiv zu. Und zwar, ich würde sagen, die Trainerin, die weiblichen Trainerinnen, die setzen darauf. Aber es hat einfach nicht gereicht. Sie haben es nicht auf die Platte gebracht und Nicke Groth hat ihre ganzen Tore aus dem 9-Meter-Kreis geschossen. Sie kam einfach gegen die körperliche und technische Überlegenheit nicht an. Und der Teamgeist ist untergegangen sozusagen.
Ich freue mich ja, dass ihr hier so unterschiedliche Meinungen habt. Das wäre ja noch schöner, wenn alle sich hier lieb haben würden und wir zu keinen Diskussionen kommen. Dann können wir die Sendung nämlich auch gleich einstellen. Kommen wir zum Finale. Das ist ja das Spiel, was uns alle am meisten interessiert hat, nämlich das des Champions League-Siegers 2013, nämlich Győr Eto Audi aus Ungarn, der Mannschaft, die quasi zu Hause spielen konnte, mehr oder weniger, und Budućnost Podgorica aus Montenegro, wo Klara Woltering zwischen den Pfosten steht, die übrigens ins All-Star-Team der Champions League-Saison gewählt wurde. Von uns nochmal herzlichen Glückwunsch. Wir haben auch mit ihr gesprochen nach dem Finale, wollen jetzt aber erstmal ein bisschen gucken auf das Spiel. Es stand nach, ich weiß nicht wie viele Minuten, 7-2 für Győr. Und da hatte man schon den Eindruck, das wird heute nichts mehr für Budućnost, Christian. War das auch der Eindruck, den du hattest in der Halle, dass es einfach kein Tag werden würde, an dem es bei Budućnost reicht für den Erfolg in der Champions League?
Ja, man muss natürlich dazu sagen, Budućnost hatte das spätere Halbfinale. Sie hatten den Nachteil, nicht vor den eigenen Fans oder nur von einem Bruchteil der eigenen Fans spielen zu dürfen. Und natürlich das anstrengendere Halbfinale. Also mit der Verlängerung, mit diesem dramatischen Ende letztendlich. Von daher, ja, das war vielleicht so ein Ticken, was alles zusammenkam. Und wir haben es dann nicht auf die Platte gebracht in der Anfangsphase. Und Győr hat das Ding vom Start weg praktisch dominiert.
Theresa, bist du auch der Ansicht, dass das, was Christian sagt, es ganz gut auf den Punkt bringt? Dass, ja, im Prinzip, du hast es eben auch schon gesagt, die höhere Qualität an Einzelspielern sich an dem Tag dann auch durchgesetzt hat?
Ja, tatsächlich war ich im Finale recht enttäuscht. Ich hatte mir mehr erhofft. Nicht nur mehr Stimmung, aber auch, ja, man hat einfach die Müdigkeit gemerkt und die Erfahrenheit der Jurspieler, beziehungsweise wirklich diese Superspielerinnen wie Heide Lücke und Anita Görbitz. Definitiv hat Christian das bereits so auf den Punkt gebracht, wie ich es auch sehen würde. Dass Győr von vornherein dominiert hat und Budućnost hatte keine Chance.
Man muss dazu natürlich auch sagen, Győr hat im Kader letztendlich Spielerinnen mit Görbitz, mit Amorim, mit Bulatovic, mit Kovacic im Rückraum, mit Löke noch am Kreis dazu, die es letztendlich schwer machen, das Prunkstück Abwehr auf die Platte zu bringen. Bulatovic und Amorim schießen aus 10 Meter die Bälle einfach mal rein und das hat Wada im Halbfinale gefehlt. Und Görbitz und Kovacic sind so schnell auf den Beinen letztendlich, da kommt diese 6-0 von Podgorica dann vielleicht auch nicht ständig hinterher. Also von daher konnte man es ein bisschen erwarten, dass diese Mannschaft dann Podgorica nicht so liegen würde.
Ja, da wollen wir mal hören, was eine der Beteiligten dazu zu sagen hat, nämlich Klara Woltering. Ich habe zwei kurze Takes vorbereitet, den ersten hören wir uns jetzt mal kurz an.
Na, unverdient kann man jetzt nicht sagen. Das hätte man jetzt, also heute wäre es unverdient gewesen, weil wir heute einfach nicht das auf der Platte gezeigt haben, was wir zeigen können. Aber wir haben auch eine sehr tolle Saison gespielt. Wir haben hier in beiden Spielen unentschieden abbringen können. Also von daher haben wir schon eine tolle Saison gespielt. Aber ja, ganz klar, Favorit, super Mannschaft, auch lange schon so eingespielt. Also von daher war das heute eigentlich klar, dass Gyor das machen muss.
Ja, da sagt sie es auch. Es war klar, dass Gyor das machen muss. Ist nur ein bisschen schade, oder, Theresa? Dass es im Prinzip, ich will nicht sagen, wobei ich sag's doch, ein langweiliges Finale war.
Ich fand's schade, weil ich hätte mich gefreut, wenn alles anders gelaufen wäre, als es von vornherein gezeigt wurde. Die Platzausstellung, erster Platz an Gyor, zweiter an Bulunosch, die ja 2012 Champions League gewonnen haben. Dann die beiden unerfahrenen Mannschaften, FC Midtjylland und war das Skopje, wäre natürlich ein größerer Erfolg des Final Four gewesen, wenn es am Ende spannender gewesen wäre.
Da kann ich nur beipflichten, Christian, oder? Beziehungsweise da können wir nur beipflichten.
Ja, das ist natürlich richtig. Man muss aber natürlich auch sehen, dass gerade das Gefälle in der Frauen-Champions League doch schon ganz groß ist. WADA und der FC Midtjylland, ich sag mal, an der Stelle hätte auch der Thüringer HC von seiner Leistung, die er diese Saison gebracht hat, da durchaus in diesem Teilnehmerfeld würdig mitspielen können. Aber ja, hinter den beiden Top-Teams klappt halt schon dann entsprechend eine große Lücke.
Das kann man wohl so sagen. Und wenn man sieht, wen diese Mannschaften für die kommende Saison verpflichtet haben, Katharina Bulatovic wird von Gyor zurückgehen nach Podgorica, Susan Müller wird den HC Leipzig verlassen und Bulatovic in Gyor ersetzen. Und ich denke, das waren auch nicht unbedingt die letzten Transfers, die diese Mannschaften da getätigt haben. Eine taktische Frage hatte ich dann auch noch an Clara Woltering, denn ich fand es sehr interessant, dass Budoknosch nicht versucht hat, vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Tempo-Gegenstoß da vielleicht zum Erfolg zu kommen, sondern sie haben immer komplett das Tempo rausgenommen und was sie dazu zu sagen hatte, das hören wir jetzt mal kurz.
Nein, wie gesagt, auch da müssen wir uns steigern, was Tempo angeht. Wir haben heute einfach keine Kontertore gemacht und das sind halt auch die einfachen Tore, daran werden wir arbeiten. Das war keine taktische Vorgabe, aber wir haben gestern einfach sehr viel Kraft gelassen in 70 Minuten und ja, wir sind dann halt nicht richtig ins Spiel gekommen und dann wird es natürlich auch ganz schwer. Und wird man auch unsicher und dann nimmt man meistens eher das Tempo raus als das Tempo rein. Und von daher sind wir halt nie in das Tempospiel gekommen.
Dann ist es auch eine mentale Sache, oder? Weil sie gerade sagt, man wird dann unsicher, Christian.
Ja, also ich habe auch mit verschiedenen Spielerinnen gesprochen in der Mixzone und eigentlich alle, ob es jetzt eine Rafael Tervell, Camilla Dalby oder auch Jovanka Radicevic war, die ja eigentlich als totales Energiebündel bekannt ist. Alle haben nur gesagt, wir waren völlig fertig, wir sind völlig ausgelaugt und ja, Champions League Handball ist halt mit die anstrengendste Form und zwei Tage Spiele auf diesem Niveau zu absolvieren, das geht dann schon wirklich an die körperliche Belastbarkeit und das wirkt sich natürlich dann auch auf die mentale Stärke aus.
Wir wollen ein bisschen noch, weil wir eben über Emotionen gesprochen haben, noch über das sprechen, was am Rande passiert ist, beziehungsweise direkt am Spielfeldrand. Theresa, da gab es leider ein paar Vorfälle, was die Fans angeht, von Budućnost Podgorica im Finale. Da wurden teilweise dann Stühle rausgerissen. Was hast du denn davon mitbekommen und wie bewertest du die ganze Situation?
Ehrlich gesagt saß ich da direkt hinter Budućnost, habe wenig gesehen, weil alle Gyor-Fans standen sozusagen und das verdeckt haben. Ich habe aber das mit den Stühlen gehört und natürlich dann später in der Berichterstattung den Rest gelesen. Aber bewerten tue ich das Ganze mit einem, natürlich ist sowas nicht schön, aber man kann es ein bisschen belächeln, weil ich mitbekommen habe, dass es vor allem Fußballfans sind. Also da sieht man schon, oder da frage ich mich, was machen denn die Fans oder warum sind Fußballfans mit dabei?
Ja, Christian, das wusste ich jetzt auch nicht, dass da Fußballfans mit dabei waren, aber so oder so ist das was, was ja da in der Halle nicht zu suchen hat. Ich denke, da sind wir uns einig.
Ja, da sind wir uns einig. Man hat schon im Vorfeld irgendwo gesehen, es ist ein ziemlich großes Polizeiaufgebot an beiden Tagen in der Halle gewesen. Der Ordnungsdienst war sehr, sehr strikt letztendlich und ja, man weiß es letztendlich nicht, wie es dann zu diesem Vorfall gekommen ist und kann da dann halt nur spekulieren. Aber ganz klar, natürlich, so ein Verhalten gehört sich nicht, weder in der Handballhalle noch auf dem Fußballfeld. Also von daher kann man das nur auf Schärfste verurteilen.
Ich denke auch und hoffe, dass es dann in der kommenden Saison, wenn es vielleicht wieder in Budapest stattfindet und sich wieder diese Mannschaften in irgendeinem Spiel gegenüberstehen, nicht erneut zu solchen Aktionen kommt und man vielleicht da auch eine bessere Lösung findet. Ich denke, man wird auch sehr viel lernen aus diesem ersten Event. Und das ist dann meine Abschlussfrage, Theresa. Was hat dir besonders gut gefallen? Was war für dich das Schönste an dieser Veranstaltung? Und was hat dir nicht so gut gefallen? Abschließendes Fazit.
Besonders hat mir gefallen der enge Kontakt zu Spielerinnen und Trainern. Man hat halt mitbekommen, wie unterschiedlich tatsächlich die Mentalitäten sind, wie unterschiedlich der Handball doch ist. Eben habt ihr schon von der Kluft zwischen den Mannschaften gesprochen und vor allem die Reaktionen auf die Fragen waren für mich als Young Reporter das Interessanteste. Was mir nicht gefallen hat, war, dass, das wäre wahrscheinlich beim Männer Champions League nicht passiert, dass das Internet in der Halle nicht funktionierte.
Ja, Christian.
Da kann ich dich beruhigen. Bei der ersten Final Vorauflage vor 5 Jahren ist das in Köln genauso passiert. Ich denke mal einfach, das sind Startschwierigkeiten, die immer ein neuer Ausrichter mal gerne mit sich bringt. Es war, schätze ich einfach mal, dass irgendwie eine TV-Station wieder versucht hat, irgendwelche Dinge hochzuladen und dadurch das Netz zusammengebrochen ist. Ja, das sind dann diese Dinge, die dann passieren, aber die sind vor 5 Jahren in Köln auch passiert.
Ja, dann hoffen wir doch, dass es nächstes Jahr vielleicht dann besser ist, wenn es denn wieder in Budapest sein wird. Was waren für dich die Highlights, beziehungsweise was war das, was du als schönsten Moment oder als schönstes insgesamt aus Budapest wieder mitgenommen hast und was war dein Lowlight sozusagen?
Ja, das Lowlight sind natürlich die Vorfälle rund um die Podgorica-Fans gewesen, weil ich denke einfach mal auch, wenn man es mit dem Männerfinal Four vergleicht, es ist eigentlich alles darauf ausgelegt, dass sich die verschiedenen Fangruppen miteinander begegnen können und letztendlich war es das ganze Wochenende so, dass die Podgorica-Fans doch möglichst in ihrem Block gehalten wurden. Und von daher, das war schon so das Lowlight für mich. Höhepunkt mit Sicherheit auch die sportlichen Leistungen, die eine Nicke Groth oder Anita Görwitz auf die Platte gebracht haben. Ja, immer wieder ein Genuss zuzusehen. Clara Wolterings erste Halbzeit im Halbfinale mit Sicherheit auch einfach nur als sensationell zu bezeichnen. Und ja, also es hat Spaß gemacht und gerne nächstes Jahr wieder.
Ja, ich denke auch, dass wir uns auf eine Wiederholung im nächsten Jahr sehr, sehr freuen. Vielleicht dann auch noch ein bisschen erfolgreicher für die deutschen Spielerinnen. Man muss ja auch dazu sagen, wenn es schon der Kader von der nächsten Saison wäre, hätte auf jeden Fall eine Deutsche gewonnen. Denn Anja Althaus wird ja in der nächsten Saison in Skopje spielen und wie erwähnt, Susanne Müller dann in Győr. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn es wieder dort stattfinden sollte. Budapest ist ja auch eine sehr, sehr schöne Stadt und die Halle war durchaus auch tauglich. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch Optimierungen miterleben dürfen, wie zum Beispiel beim Internet, wie zum Beispiel bei der Sicherheit, was diese Zuschauer angeht. Das wäre auf jeden Fall toll. Theresa, ich danke dir auf jeden Fall schon mal, dass du mit dabei gewesen bist. Wir sprechen auf jeden Fall demnächst mit Sicherheit nochmal wieder, denn es gibt ja immer wieder interessante Events, wo du bestimmt auch mit dabei sein wirst. Christian und ich, wir werden gleich noch über die Männerbundesliga sprechen. Und es gibt dann auch noch ein paar O-Töne, beziehungsweise die Interviews komplett am Ende unserer Sendung. Unter anderem dann auch noch mit Andrea Lekic und mit Ambrosch Martin, dem Trainer von Győr. Also solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Handball ist nach wie vor unser Thema, ist ja klar, denn wir sind eine Handballsendung hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Und Christian Stein ist nach wie vor bei mir, der Chefredakteur von Handball World. Ja, Christian, es war nicht nur im Frauenhandball eine Menge los mit dem Champions League Final Four am Wochenende, sondern auch im Männerhandball. Es gab einige sehr, sehr interessante Ergebnisse in der Handball-Bundesliga und ich möchte vor allem erstmal blicken auf das Spiel, was am meisten für Aufregung gesorgt hat unter den Handballfans. Das war der hohe Sieg des THW Kiel beim TBV Lemgo. Vielleicht einfach mal von dir ein paar Worte zum Ergebnis und wie du das Ganze siehst.
Ja, also ich habe das Spiel natürlich nicht bis jetzt hier live gesehen, weil ich ja mit dir zusammen in Budapest war. Natürlich ist man definitiv erstmal überrascht, wenn man das Halbzeitergebnis hört und wenn man das Endergebnis dann hört. Der THW Kiel hat einmal Vollgas gegeben. Das ist seine Aufgabe, weil es schließlich um das Torverhältnis geht. In anderen europäischen Top-Ligen oder auch im Bereich des DAB unterhalb der zweiten Liga zählt meistens der direkte Vergleich. Wenn es so wäre in der HBL, dann würden wir heute diese Diskussion nicht führen. Und dann würde sich letztendlich alles nur darauf konzentrieren, 2 Punkte gegen Lemgo einzufahren, alles gut, kann man Gang rausnehmen und fertig ist. So befeuert man natürlich modusbedingt schon mal dieses Scheibenschießen. Und was Lemgo dann entsprechend auf die Platte gebracht hat, das weiß man nicht. Also da kann man natürlich nur rätseln, aber Benjamin Herz hat schon von einem rabenschwarzen Tag geschrieben, glaube ich, oder Henrik Petela. Und von daher, da muss man natürlich schon sagen, so eine Klatsche kriegt man halt nicht alle Tage. Aber wenn, dann gegen Kiel oder eine Mannschaft ähnlichen Formats.
Ja, ich denke, man muss da jetzt auch ein bisschen die Spieler des TBV Lemgo in Schutz nehmen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die vor dieser Begegnung Lust hatten, da so den Hintern versohlt zu kriegen. Das ist ja auch für die Spieler nicht angenehm. Die müssen sich jetzt auch diesen Fragen stellen. Und nicht ohne Grund haben sich Henrik Pekeler und Benjamin Herd ja auch schon via Facebook dazu geäußert. Ich zitiere da gerade mal Benjamin Herd, der sagt, es steht außer Frage, dass dieser Auftritt absolut peinlich war. Unsere Leistung war eine Frechheit, desolat, unter aller Kanone oder wie man immer es auch nennen mag. Das wissen wir selbst am besten und deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass viele Handballfans einen ordentlichen Hals haben. Nun ist es so, du hast gerade schon gesagt, der Modus ist der, der er ist. Wir spielen mit dem Torverhältnis, beziehungsweise es gibt keinen direkten Vergleich. Das ist doch jetzt endgültig der letzte klare Appell, dass wir da eine Änderung herbeiführen müssen, oder nicht?
Ja, also ich bin eigentlich seit Jahren ein Befürworter von einer entsprechenden Modusänderung. Ich bevorzuge den direkten Vergleich, zumal er auch in praktisch allen Ligen sonst angewendet wird, wenn es um Handball geht. Und ich denke auch gerade, wenn es darum geht, jungen Spielern irgendwelche Einsatzzeiten zu ermöglichen bei Top-Teams, dann ist der direkte Vergleich immer ein gutes Mittel der Wahl auch.
Das ist natürlich ein super Argument, das man dann auch heranbringen kann, denn so hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, vielleicht auch gerade gegen Saisonende bei einer Mannschaft wie Lemgo, die gegen Kiel wahrscheinlich nicht gewinnen wird, kannst du den einen oder anderen A-Jugendlichen nochmal mit reinwerfen und dann kommt dieses fiese Wort von der Wettbewerbsverzerrung auch nicht wieder hervor oder wird hervorgekramt und muss dann herhalten als Erklärung, was denn da genau los ist. Und die Rhein-Neckar-Löwen freuen sich jetzt mit Sicherheit nicht, dass der THW Kiel da so hoch gewonnen hat. Was wenig Freude angeht, die herrscht sicherlich auch bei Philipp Bichert, denn der hat sich verletzt. Der wird ein paar Spieler ausfallen, ob der in der Bundesliga-Saison nochmal spielen kann. Ich wage es ja selber zu bezweifeln. Das ist natürlich dann ein immens großer Verlust für den THW Kiel, denn ist das der wichtigste Feldspieler.
Ja, er ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Feldspieler. Also Marco Wuhin sollten wir nicht vergessen zum Beispiel, der Top-Torschütze der Bundesliga im Moment ist. Aber natürlich ist es eine große Schwächung allen voran, weil gerade durch dieses Verhältnis Jicha, Wuhin, wenn sich die Abwehr nur noch auf einen konzentrieren muss, dann wird es natürlich leicht durchschaubar für die Abwehrreihen. Und von daher sollte man das Ganze nicht vernachlässigen. Die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, wie viele Spiele wird Philipp Jicha wirklich fehlen? Also die Kieler Nachrichten schreiben schon, das ist nicht so schlimm. Und rechnen das vielleicht auch nur mit dem Flensburg-Spiel als maximale Ausfalldauer. Ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen, aber man wird das dann schon sehen, wie schnell die medizinische Abteilung der Tebras arbeitet.
Die kann auch einen Außenbandanriss, und das ist die Verletzung, die Philipp Bicher ja hat, sicherlich nicht schneller heilen als andere medizinische
Abteilungen. Ja, aber man kann es ja wahrscheinlich dann zutapen oder mit Schmerzmitteln behandeln und sonstigem. Also es ist schon viel vorgekommen im Handball und das werden wir dann sehen. Von einem Ausfall werde ich erst sprechen, wenn Philipp Bicher dann wirklich nicht gegen Flensburg auf der Platte steht.
Was denkst du denn? Wird er auf der Platte stehen? Weil das ist ja im Prinzip das Spiel, in dem es für den THW Kiel wirklich um den Titel geht. Wenn sie das gewinnen sollten, dann haben sie es zumindest in der eigenen Hand.
Ich gehe schon davon aus, dass man es jetzt in den nächsten Tagen testen wird, wie es funktioniert. Und dass man ihn dann gegebenenfalls auch auf den Spielberichtsbogen schreibt. Inwiefern man ihn dann wirklich einsetzt, wird auch davon abhängig sein, wie die Partie verläuft. Ich glaube, in der Startformation wird er nicht stehen, aber wenn es dann wirklich nicht laufen sollte, dann wird man, glaube ich, alles probieren und dann wird man auch einen Einsatz von Jicha riskieren.
Hoffentlich nicht auf dauerhafte Kosten der Gesundheit des Spielers, das wäre sehr, sehr schade. Aber lassen wir uns überraschen, es sind ja noch ein paar Tage. Am 11. Mai um 15:15 Uhr wissen wir dann erstmal ein bisschen mehr und dann vielleicht während der Partie noch ein wenig mehr, beziehungsweise alles, was den Gesundheitszustand von Philipp Wiecher angeht. Und es steht ja auch noch das Champions League Final Four auf dem Programm. Also das darf man nicht vergessen. Der THW Kiel hat ja nicht nur noch ein Ziel in der aktuellen Saison, sondern zwei. Also da muss man genau hinschauen und sich überlegen, auch inwiefern es sinnvoll ist, ihn dann einzusetzen und eventuell dann in Köln nicht mit von der Partie zu haben. Es gab eine weitere Hiobsbotschaft, beziehungsweise eine richtig große, Peter Georgic. Über den haben wir zuletzt gesprochen, was eine eventuelle Einbürgerung angeht. Jetzt fällt er aus mit Kreuzbandriss. Sehr, sehr bitter.
Ja, die zweite richtig schlimme Verletzung in seiner noch jungen Karriere letztendlich. Ich habe das Spiel natürlich auch nicht gesehen, aber es soll wohl ohne Fremdeinwirkung passiert sein. Umso bitterer natürlich. Und gerade beim HSV ist man ja schon geplagt durch den Fall Kalleen. Letztendlich, was Kreuzbandverletzungen angeht, da wird man natürlich nochmal einen Ticken wachsamer sein, als man das vielleicht bei einem anderen Verein wäre. Also dementsprechend erklärt sich das vielleicht auch, dass der HSV eher defensiv von 9 Monaten Ausfallzeit spricht und nicht wie sonst üblich sagt, Kreuzbandriss 6 Monate, alles klar, kommt da wieder, sondern dass man da schon sagt, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern.
Das ist ja auch die gleiche Stelle, die beim letzten Mal betroffen war und dementsprechend sollte man da vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sein, bevor man ihn dann wieder auf die Platte stellt. Dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich ihn nicht mehr im Handballtrikot. Sehr, sehr schade, dass er sich da erneut verletzt hat. Nicht, weil er so ein großes Talent ist und vielleicht mal im deutschen Trikot spielt, sondern weil jede Verletzung dieser Art mehr als schade und ärgerlich ist und auch bitter für den Spieler, der jetzt monatelang da Reha machen muss. Und ich glaube, das ist ja nicht das, was man als Sportler möchte, sondern man möchte auf der Platte stehen. Aber gut, wir wünschen ihm natürlich an dieser Stelle gute Besserung und gehen aber kurz noch auf das Spiel ein, das es da gab. Denn ja, er hat sich ja nicht in irgendeiner Partie verletzt, sondern er hat sich verletzt in einem Spiel, in dem es für den HSV um einiges ging. Und dass sie im Endeffekt mit 31-32 verloren haben. Auch für den Gegner, für die Rhein-Neckar-Löwen ging es ja auch um einiges, beziehungsweise geht es immer noch. Während es beim HSV den Anschein macht, dass sie im Endeffekt die Champions League verpassen werden.
Ja, danach sieht es aktuell wirklich aus beim HSV Hamburg. 2 Punkte Rückstand auf Flensburg, dazu das bedeutend schlechtere Torverhältnis. Das kann man selbst mit solchen Auftritten wie Kiel gegen Lemgo ja nicht mehr aufholen. Also von daher wird das ziemlich schwierig sein.
Im Prinzip unmöglich. Also machen wir uns nichts vor. Ja. Das ist ja.
Ja, also Flensburg wird jetzt vielleicht noch mal das Spiel jetzt in Kiel verlieren, aber alles andere würde mich dann doch schon wundern, wenn es dann am Ende, wenn man am Ende 3 Punkte noch mal liegen lässt.
Das fände ich auch sehr überraschend. Auch ein Blick auf den Flensburger Spielplan verrät, dass das eigentlich nicht mehr wirklich schief gehen kann. Das ist ja auch gerade in finanzieller Hinsicht für den HSV ein enormer Rückschritt, muss man ja auch sagen.
Ja, es geht natürlich durch diese Champions League-Reform, die jetzt ansteht, letztendlich nicht mehr darum, dass die besten 4 Mannschaften in der Champions League spielen, sondern nur noch erstmal die besten 2 und dann darf sich ein weiterer um die Champions League Teilnahme bewerben. Diese Mannschaft muss europäisch zumindest spielen. Theoretisch könnte auch der HSV als 4. die Wildcard kriegen und Flensburg im EHF-Pokal antreten. Ich glaube aber nicht, dass die HBL sich zu so einer Maßnahme durchringen würde.
Ich glaube, das wäre auch ein falsches Zeichen für alle, die vielleicht einen Tacken besser wirtschaften und vor allem sportlich erfolgreicher waren mit dem, was sie geleistet haben. Das sollte man nicht vergessen und ich finde es dann schon komisch, wenn vielleicht der 8. oder der 9. der Bundesliga eventuell dann noch reinrutscht, beziehungsweise du hast ja gerade gesagt, das ist nicht möglich, aber der 5. oder der 6., die könnten es ja theoretisch auch. Also gut, lassen wir es alles dahingestellt, wir warten ab, wie die Saison zu Ende geht und dann wird Flensburg 3. und der HSV wird höchstwahrscheinlich 4. und die Flensburger werden dann in der Champions League höchstwahrscheinlich mit dabei sein. Nicht mit dabei sein werden ja auf jeden Fall der Bergische HC und Balingen-Waldstätten. Da gab es am Wochenende auch sehr, sehr wichtige Ergebnisse, denn der Bergische HC konnte mal wieder gewinnen und zwar richtig hoch mit 34-22. Hat mich in dem Ausmaß dann doch überrascht, dass es so deutlich war.
Jein. Also für Emstetten geht es ja letztendlich um nichts mehr großartig. Für den Bergischen HC geht es um alles. Da kann man das dann entsprechend auch mal erwarten, dass der BHC irgendwie dann entsprechend voll durchzieht. Ob es dann letztendlich das Ergebnis an sich hat mich, glaube ich, nicht so wirklich überrascht und wir sind alle von einem Sieg ausgegangen, ob es dann in der Höhe ist, aber der BHC hat wirklich gesagt, wir abgepfiffen wird nach 60 Minuten und das ziehen wir halt voll durch. Und dann kommt so ein Ergebnis, wie viele Tore waren es am Ende? 12?
12 Tore, genau.
Genau, dann kommt so ein Ergebnis halt in der Höhe dann auch mal zustande.
Gut, der BHC wird sich jedenfalls nicht beschweren, denn was das Torverhältnis angeht, stand man relativ schlechter im Vergleich zu Balingen und jetzt sind es nur noch 6 Tore, die Balingen besser ist. Die konnten einen Punkt holen im Derby, will ich es jetzt mal nennen, obwohl es ja nicht zwei Vereine aus der gleichen Stadt sind, in Göppingen. Ja, du hattest es im Vorfeld ein bisschen verschrien, als wir uns auf den Weg nach Budapest gemacht haben, hast du gesagt, ob die Balinger nicht vielleicht dort doch auch ganz gut aussehen und sie müssen sich enorm ärgern, dass sie das Spiel nicht noch gewonnen haben.
Ja, also es war, in der Schlussphase haben sie noch mit 2 Toren geführt. Da muss man dann auch sagen, Hut ab vor den Göppingern, die wirklich dann doch noch um diesen Prestigeerfolg letztendlich gekämpft haben und nicht die Köpfe haben hängen lassen, um vielleicht dann in der nächsten Saison eine kürzere Auswärtsfahrt zu haben, sondern die wirklich Sportgeist bewiesen haben und bis zum Schluss alles gegeben haben, um zumindest dann einen Punkt zu retten.
Jetzt wollen wir mal ein bisschen auf den Restspielplan schauen, kurz vor Saisonende. Der Bergischer C spielt jetzt am Wochenende zu Hause gegen den TBV Lemgo, dann bei den Füchsen Berlin, die am Wochenende davor eventuell den Europapokal gewinnen und dann zum Abschluss nochmal zu Hause gegen Nettelstedt. Das liest sich nach, ich sag mal, 4 machbaren Punkten von 6. Würdest du mir da zustimmen?
Das liest sich nach 4 machbaren Punkten. Es können genauso gut auch 6 sein, je nachdem, mit welcher Laune natürlich die Füchse Berlin dann aus dem ERF-Final Four zurückkommen und auch mit welcher Belastung. Aber ich denke, der TBV Lemgo wird gerade nach dem Spiel jetzt gegen Kiel darauf bedacht sein, den Eindruck zu revidieren und das auch gegen den Bergischen HC und auch gegen Balingen, da spielen sie nämlich auch noch gegen, entsprechend zu korrigieren versuchen.
Auf den Pegel wird es übrigens vielleicht auch ankommen, aber das nur am Rande. Gucken wir mal, was die Berliner da zaubern am EHF Cup Finalwochenende. Ist ja auch ein Final Four seit letzter Saison. Und du hast es gerade schon gesagt, Lemgo spielt am letzten Spieltag in Balingen. Davor muss Balingen noch nach Flensburg, die auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt noch gewinnen müssen, um den 3. Platz zu festigen. Das ist ganz klar. Und spielen jetzt am Wochenende zu Hause gegen GWD Menden. Das ist ein bisschen eine ähnliche Konstellation, wie das beim Bergischen HC der Fall ist, vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger.
Ja, GWD Minden ist natürlich jetzt mehr oder weniger schon gerettet in dieser Saison. Hat sich durchaus auswärts in der zweiten Halbserie stärker präsentiert, als man das sonst von Minden gewohnt war. Von daher sind natürlich ist da schwierig, eine Vorhersage zu treffen. Aber Balingen natürlich zu Hause müssen sie diese beiden Punkte letztendlich holen gegen Minden. Also das denke ich mal, wenn man die Klasse halten will, dann muss man da unbedingt gewinnen.
Also wenn sie die nicht schlagen, sieht es schlecht aus. Sagen wir es so. Dann wird es, glaube ich, mit dem Klassenerhalt sehr, sehr schwierig. Apropos Prognosen. In der zweiten Liga, wo wir uns letzte Woche sehr, sehr ausführlich drüber unterhalten haben, geht es auch richtig zur Sache. TSG Friesenheim und HC Erlangen konnten sich mit ihren Gegnern nicht einigen, wer die Punkte holt. Jeweils nur unentschieden gespielt. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht so erwartet. Bietigheim ist jetzt bis auf einen Punkt rangerutscht und Leipzig als 4. nochmal 3 Punkte dahinter. Ja, es sieht viel besser aus für Bietigheim, als wir das gedacht hatten, denn die scheinen diese ganz wichtigen Spiele am Saisonende alle für sich zu entscheiden. 29-25 jetzt gewonnen gegen Großwaldstadt. Auch kein Fallobst. Das sieht gut aus.
Ja, und man muss natürlich auch dabei sagen, eine Mannschaft, die bis auf Jan Kulanek ausschließlich aus deutschen Spielern besteht, die 3 verletzte Linkshänder zu beklagen hat, langfristig im Moment in Saisonendspurt. Und da kann man nur wirklich sagen, Hut ab vor der Leistung, die Bietigheim bringt. Und Hartmut Meierhofer macht da einen guten Job und setzt da die erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren erfolgreich fort.
Ja, dem wünschen wir natürlich viel Erfolg, auch den anderen. Also wir möchten ja hier nicht komplett parteiisch sein, aber es ist sicherlich ein sehr, sehr interessantes Projekt, dass man dann nur einen Torhüter hat, wer keinen deutschen Pass besitzt und die restlichen Spieler alle deutsche Spieler sind, junge, auch talentierte deutsche Spieler, die in den nächsten Jahren vielleicht dann in der Handball-Bundesliga eventuell die Chance haben, auch mal ein Thema zu werden für die deutsche Nationalmannschaft. Wer weiß das denn schon? Da müssen wir mal abwarten. Friesenheim und Erlangen, trotzdem jetzt die 4 Punkte Vorsprung. Denkst du, dass das dann noch reicht oder ist einer der beiden Mannschaften da eventuell noch den Vorsprung auf Leipzig oder Bietigheim verspielt?
Ja, es wird so langsam, wird eng für die Mannschaften. Also ich glaube, Bittenfeld und Neuhausen können wir bei 5 Punkten Rückstand auf Bietigheim und bei noch 6 auszuspielenden Punkten von der Liste der möglichen Aufstiegskandidaten streichen. Ich denke, wenn noch eine Mannschaft mal die Überraschung schaffen kann und diesen Vorsprung noch aufholt, dann wird es der DHFK sein. Aber 3 Punkte sind natürlich schon ein ordentliches Polster und das wird schwer sein, das noch aufzuholen, zumal es am letzten Spieltag ja dann zum Duell Leipzig gegen Friesenheim noch kommt.
Genau, da gibt es noch ein direktes Aufeinandertreffen. Vielleicht geht es ja dann in der Tat noch darum, wer auf Platz 3 oder auf Platz 4 landet von diesen beiden. Ich glaube aber, dass die ersten 3 sich am Ende durchsetzen werden und wir dann Friesenheim, Erlangen und Bietigheim in Liga 1 begrüßen dürfen. 3 Mannschaften mehr oder weniger aus dem Süden. Ist vielleicht auch nicht schlecht, dass wir da nochmal ein bisschen Ausgeglichenheit haben, was die Geografie und die Verteilung der Mannschaften in der Handball-Bundesliga betrifft. Wir wollen jetzt nochmal eine ganz neue Geschichte hier machen, und zwar ein Quiz. Wir haben uns überlegt, wir stellen ab sofort Fragen. Und wer die Antwort weiß, darf sich einfach nur freuen, denn einen Preis, der ist im Etat einfach nicht drin. Christian, ich hatte dir die Frage schon gestellt auf unserer Rückfahrt von Budapest in Richtung Nordrhein-Westfalen und ich war erstaunt, du kanntest die Antwort nicht.
Und was ist die Frage?
Ja, die Frage. Soll ich sie mal stellen? Ich stelle sie einfach mal. Ich stelle sie einfach mal unseren Hörern und dann gucken wir mal. Also, es gibt die EHF Champions League jetzt offiziell schon seit ein paar Jahren und wir möchten gerne wissen, welcher Akteur derjenige war, der innerhalb einer Saison die meisten Treffer erzielt hat. Ihr könnt natürlich jetzt gerne alle bei Wikipedia nachgucken oder aber ihr gönnt euch den Spaß und überlegt ein bisschen und hört dann in der nächsten Woche, wer die Antwort ist auf diese Frage, beziehungsweise wie viele Tore dieser Spieler geworfen hat. Es waren einige. Es war sehr knapp. Der Rekord ist in den letzten Jahren fast 2-mal geknackt worden. Aber mehr möchten wir an dieser Stelle nicht sagen. Ich wünsche euch beim Lösen des Rätsels sehr viel Spaß. Vielleicht habt ihr ja auch jemanden in eurer Handballmannschaft oder von den Kollegen oder von Freunden, der euch diese Frage beantworten kann, wenn ihr es selber nicht wisst. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, wie ihr uns hören könnt, beziehungsweise wie ihr euch an dieser Sendung beteiligen könnt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, natürlich über Facebook. facebook.com/kreisab, da sind wir mit dabei. Es gibt bei Sportradio 360 die Möglichkeit über Twitter @sportradio360 und natürlich in der Handball-Ecke unter handball-ecke.de, dem weltweit größten Forum für Handball. Das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder da. Bis dann. Wie immer, wenn wir live vor Ort sind, gibt es natürlich auch O-Töne. Dieses Mal waren wir beim Champions League Final Four der Frauen in Budapest mit dabei. Wir sprachen unter anderem mit Sabine England, der Torhüterin vom FC Mütterland, mit Clara Woltering, die bei Buduknost Podgorica zwischen den Pfosten steht. Außerdem mit Andrea Lekic, der aktuellen Welthandballerin des Jahres von Vardar Skopje, und mit dem Trainer von Győr, die Champions League gewonnen haben, mit Ambrosch Martin. In dieser Reihenfolge gibt es die Töne jetzt, die letzten beiden auf Englisch. Trotzdem wünschen wir natürlich viel Spaß beim Reinhören.
Ja, erstmal Glückwunsch, überhaupt hier dabei gewesen zu sein. Ich denke, das ist ja schon durchaus eine positive Geschichte gewesen, dass man hier nach Budapest reisen durfte. Was war denn der Hauptgrund, dass es dann nicht zu einer Überraschung gelangt hat, sowohl gestern als auch heute?
Ja gut, gestern sind wir extrem schlecht ins Spiel gekommen. Die Abwehr stand am Anfang nicht. Ich denke, in der zweiten Halbzeit konnten wir gut mithalten mit Kür, aber dann war es leider schon zu spät. Und heute stand die Abwehr und tolle Leistung von mir selber war auch eine Katastrophe heute. Und so kann man gegen Vardar einfach nicht gewinnen.
Dann ist ja im Prinzip die zweite Frage fast schon überflüssig, nämlich die, ob ihr aus deiner Sicht das Maximum an Leistung gebracht hat an diesem Wochenende, weil das scheint ja dann nicht der Fall gewesen zu sein.
Nee, also das war definitiv nicht der Fall. Gestern, klar, gegen Kür mit 3 Toren zu verlieren ist nicht schlecht, aber wenn man das ganze Spiel anguckt und wenn man weiß, was man selber kann, dann ist man einfach nicht zufrieden damit. Und heute definitiv waren wir nicht da, wo wir hin wollten.
Wie viel Optimismus hast du jetzt in Bezug auf die Liga? Denn da seid ihr ja noch mitten im Titelrennen, dass euch das jetzt nicht zurückwirft, dieser Kraftverlust auch und diese Niederlagen dann von der mentalen Seite her.
Ja, klar, wir haben mit Viborg ein super Gegner, die dieses Jahr auch eine Klasse für sich sind, gegen die wir schon dreimal verloren haben jetzt in der Runde. Aber ich denke mal, wir lassen uns dadurch durch das Wochenende nicht runterziehen, weil ich denke, wir haben eine super Saison gespielt bis hierhin. Wir haben jetzt 10 Tage Zeit oder, keine Ahnung, so ungefähr mindestens 10 Tage zum nächsten Spiel. Und also von Kräften her, bis dahin sind wir auf jeden Fall wieder frisch.
Jetzt haben wir über das Sportliche schon gesprochen. Kurzes Fazit noch zu der ganzen Geschichte hier überhaupt. Findest du das eine gute Entscheidung, dass das hier gemacht wurde? Wie gefällt dir das hier?
Also ich finde, das ist ein super Event. Also ja, einfach auch dasselbe wie die Herren zu haben. Viel mehr Medienfokus. Also ich finde es fantastisch.
Dann noch der Tipp zum Abschluss fürs Finale. Wem du die Daumen drückst, das wissen wir ja, glaube ich. Wie geht's denn aus und warum geht's so aus?
Ich kann mich noch nicht festlegen. Ich hoffe natürlich für Clara, aber Kyoza hat einen Heimvorteil. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Ich lege mich nicht fest.
Okay, dir wünschen wir auf jeden Fall viel Erfolg noch in der Liga in Dänemark. Dankeschön. Ja, Clara, vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen, wie lange du denn noch spielst. Ja? Jetzt stehen wir hier heute, gerade Champions League-Finale verloren. Man muss aber sagen, wenn man beide Tage zusammen betrachtet, wäre es auch ein... Ich will nicht sagen unverdienter Sieg gewesen, aber es wäre schon überraschend gekommen, oder?
Na, unverdient kann man jetzt nicht sagen. Das hätte man jetzt, also heute wäre es unverdient gewesen, weil wir heute einfach nicht das auf der Platte gezeigt haben, was wir zeigen können. Aber wir haben auch eine sehr tolle Saison gespielt. Wir haben hier in beiden Spielen unentschieden abbringen können. Also von daher haben wir schon eine tolle Saison gespielt. Aber ja, ganz klar, Favorit, super Mannschaft, auch lange schon so eingespielt. Also von daher war das heute eigentlich klar, dass Gehör das machen muss.
Was mich sehr gewundert hat, sowohl gestern als auch heute, ist, dass ihr quasi gar nicht mit erster Welle gespielt habt. Ihr habt auch heute versucht, gut, gegen die ähnlich schnelle Mannschaft aus Skopje ist das vielleicht noch was anderes, aber vielleicht die noch körperlich stärkere Mannschaft aus Gehör, dass man vielleicht mal versucht, ein bisschen Schnelligkeit reinzubringen. War das eine taktische Vorgabe, das Tempo rauszunehmen?
Nein. Wie gesagt, auch da müssen wir uns steigern, wenn was Tempo angeht. Wir haben heute einfach keine Kontertore gemacht und das sind halt auch die einfachen Tore. Daran werden wir arbeiten. Das war keine taktische Vorgabe, aber wir haben gestern einfach sehr viel Kraft gelassen in 70 Minuten und ja, wir sind dann halt nicht richtig ins Spiel gekommen und dann wird es natürlich auch ganz schwer und dann wird man auch unsicher und dann nimmt man meistens eher das Tempo raus als das Tempo rein und von daher sind wir halt nie in das Tempospiel gekommen.
Wie froh bist du, dass nächstes Jahr Katarina Bulatovic wieder bei dir in der Mannschaft spielt?
Ja, ich finde es super. Ich habe es ja auch gerade gesagt. Also es ist schön, dass wir da eine Verstärkung bekommen. Wir brauchen auch Verstärkung noch, um wirklich einen Erz zu nehmen, da Konkurrent langfristig zu werden. Und das wollen wir. Und wir können einfach ganz stolz auf uns sein, dass wir mit dieser jungen Truppe so weit gekommen sind.
In 3 Jahren im Schnitt jedes Jahr im Finale gewesen. Klingt mir aber jetzt nicht nach nicht konkurrenzfähig.
Nein, letztes Jahr sind wir nicht weitergekommen, waren wir nicht im Halbfinale. Davor das Jahr war natürlich eine ganz andere Mannschaft von der Erfahrung her, von dem Mix her, von dem jungen Alt-Mix. Und dieses Jahr hatten wir einfach auch 5 oder 6 neue Spielerinnen, die wir integrieren mussten. Und das hat natürlich ein bisschen gedauert. Und es waren auch welche dabei, die heute das erste Mal Finale gespielt haben in der Champions League. Und von daher muss man das ganz nüchtern betrachten. Wir werden jetzt nicht aufgeben, wir werden weiter daran arbeiten und Katscha wird uns dann die Erfahrung des Siegens bestimmt mitbringen.
Wenn ich dich jetzt so sprechen höre, klingt das so nach, ich habe jetzt richtig Bock, dass die neue Saison schon wieder losgeht, außer dass du mal ein bisschen Pause brauchst.
Ich hätte auch jetzt noch wieder Lust zu spielen, weil ich überhaupt nicht zufrieden bin natürlich mit dem ganzen Resultat, weil ich weiß, was in unserer Mannschaft drinsteckt und dass wir das heute nicht abrufen konnten. Das ist natürlich total ärgerlich in einem Finale. Also von daher, ich könnte jetzt schon wieder spielen, weil ich sage, vielleicht ist jetzt die Blockade raus, dass wir das jetzt irgendwie anders managen.
Ich hoffe trotzdem, dass in ein paar Tagen der Stolz überwiegt auf eine super Saison. Du persönlich ja auch ins All-Star-Team gewählt worden. Ich denke, das ist auch nochmal eine ganz besondere Ehre dann, oder?
Ja, All-Star-Team ist eine ganz besondere Ehre. Das zeigt auch, dass wir eine super Saison gespielt haben. Wir haben die wenigsten Gegentore gekriegt. Wir haben eine tolle Abwehr gemacht. Da hatten wir heute halt auch unsere Schwierigkeiten. Und auch jetzt prozentual zwischen Lunde und mir liegt da ja auch nichts. Also von daher, ja, ich bin trotzdem nicht zufrieden mit mir. Ich kann mehr und ja, ich glaube, das kann jeder bei uns im Team sagen und daran werden wir arbeiten.
Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Sommerpause und dass wir uns nächstes Jahr in alter Frische hier wiedersehen. Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
First of all, congratulations for the third place. It's not that bad in the end, but how frustrated have you been after the semifinal loss last night?
Good word you use. Frustrated is the real word. It was really extremely physically and psychically hard yesterday, especially psychically. When you lose with 10 goals, it's much easier than when you lose with 1 or 2 goals. It's much harder and after that extra time. For me, how to tell you, I'm proud on the girls because we succeeded to motivate today in this extremely hard match. So we did it. Our good season behind us, because probably nobody expected from us to be here in the semifinal, on the final four. So good year for us in every case. I'm satisfied.
Okay, I said frustrated, but I would also like to use another word. How pissed were you that you lost the game yesterday after being so close?
Also pissed. Maybe I was more pissed than frustrated, like you said, because I was very angry in some moments of the game, but this is normal. I'm a sportsman. You always want a victory. And for me, like I said, I don't know. I hope that this will come back one day, what happened yesterday.
How tired are you now?
Oh, like a hell. I'm very tired. Because season is coming to the end. It was very hard. The World Championship, very exhausted. And after the Champions League, many matches. But in overall, was the best season in my life. So best year was 2013. I have to apologize myself because of the winning Champions League here.
So are you even interested now to watch the final?
Of course that I'm interested, because it's going to be a huge spectacle. Hungarian audience is amazing. So it's going to be there. I'll make it even better.
So what's your prediction in the end? Gyor will make it in front of the fans?
They're more quality team. This is what they have to get through. It is defense. Buducha's defensive. They were going to play much more... patient in attack than we played yesterday. They are of course favorites, but you never know, they have to be very patient. These are the finals, they are no favorites.
Bueno, felicitaciones. Great victory today for you. How happy are you? You look very relaxed and relieved now.
Yes, but before the match, in this week, before the competition, I was totally calm because I trust my player, I trust my team. And I was excited because of this system to play and how we get our real performance in this new system. So we showed not only for ourselves, just to everybody, that also in this type of competition where you have to play 2 finals, we are the best.
So in the end, did it make the difference that you are the best because of the quality of the players you have? Because yesterday you didn't play that great, especially in the second half. You had a lot of problems with different tactic formations from Midtjylland. You played with 1 extra defender up front against Amorin. That caused a lot of trouble for you. But today it seemed to just go with the flow from the beginning.
Yes, this is also important and interesting that we got our best performance in the very right moments, okay, in the final. It was good. I think the key is not exactly that we play like a team. It doesn't matter who is playing, it doesn't matter how many goals you score. I think all the players know that this is not only goals, it's also to avoid the goals, it's also to helping each other in all of the situation of handball. And we really play like a team and for the team, all the players together. Of course, the quality of them are really in the very high level, but it's more easier when they know to play in like a team.
Did you expect a bit more fast break situations from Buducnost, because they played a very slow game? It might have been a good chance to score some easy goals against you, because when you were in the 6-0 defense, they didn't really create a lot of chances.
Yes, we expect this, but you have to know that yesterday was a very tough game, both sides. They don't used to play fast. This is also true. We analyze them and they don't used to play. But this is the team that who takes more advantage of the mistakes of the opponents. If you give them 1 chance, they will use it. So the tactic was this: don't give any chance, because they are not giving you nothing during the whole game. And we got it. I think we didn't give any chance to play counterattack. We were full concentrated all the match to don't give any space in our defense, not also for fast break. So we are satisfied because of this.
I heard some colleagues asking you earlier how much more difficult or more fun it was this year compared to last year.
But let's be honest, I think the first time is always the hardest time, right? Everyone says it's more difficult to defend the title, but maybe the joy is bigger when you win it for the first time, especially after you lost the final with Ishako.
Yes, the first love always is not the best, but maybe the one you remember more. But I think this second one, in this format, in these systems, it's really, really exciting. For a coach, for a player, from a lot of point of view, physical, technical, tactical situation, emotional situation, psychologic situation. It's not easy to play in front of 10,000 fans supporting and waiting for you and all the country. And this player did it, and really believing that they played the best handball in the very right moment. So it means much more for the level of these players.